Heute Morgen predige ich über Lukas Kapitel 9, Vers 10 folgende. Lukas Kapitel 9, Vers 10 folgende. Die Speisung der 5000. Und die Apostel kehrten zurück und erzählten Jesus alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie mit sich und zog sich abseits in eine Stadt namens Bethsaida zurück. Als aber die Volksmenge es gewahr wurde, folgte sie ihm nach und er ließ sie zu sich und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Und die, welche der Heilung bedürften, machte er gesund. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die 12 herzu und sagten zu ihm: Entlass das Volk, damit sie in die Dörfer und Gehöfte ringsumher gehen und einkehren und Speise finden, denn hier sind wir an einem öden Ort. Doch er sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Es sei denn, dass wir hingehen und für all dieses Volk Speise kaufen sollen. Es waren nämlich etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie sich lagern in Gruppen etwa zu je 50. Und sie taten so und ließen alle sich lagern. Dann nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach das Dankgebet darüber, brach sie und gab sie den Jüngern, sie dem Volk vorzulegen. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Ich denke, Sie alle wissen, was wohlverdiente Ruhe ist, wenn man irgendwo sich gerade gewaltig eingesetzt hat und sich dann entspannen möchte, sei es allein oder mit Freunden zusammen. So war das hier. Die 12 Jünger waren gerade unterwegs gewesen. Jesus hatte sie weggeschickt zu einem evangelistischen Einsatz über ein paar Tage oder Wochen, wir wissen es nicht. Sie sollten von diesem Reich Gottes predigen. Sie sollten Kranke heilen, Dämonen austreiben. Und nun waren sie gerade zurückgekommen und wollten so einen kleinen Austausch machen, um zu sehen, was habt ihr beiden erlebt und ihr und wir. Und Jesus wollte mit ihnen Gemeinschaft haben, extra an einem einsamen Ort. Gesagt, getan, sie zogen sich zurück, aber andere Leute haben das beobachtet und waren schneller da als sie. Erst kamen 10, dann 20, dann 50, dann 500 und schließlich waren es 5000. So ähnlich wie wenn Sie sich mittags gerade mal zurückziehen, denken, jetzt habe ich meine wohlverdiente Ruhe und dann klingelt es und dann kommt alles ganz anders, als Sie dachten. Hier heißt es so schön, Jesus ließ sie zu sich, das heißt, er nahm sie an. Er hat sie nicht weggeschickt, war nicht verärgert, sondern nahm sie an und sprach mit ihnen, offensichtlich einen ganzen Tag lang. Nicht nur 3 Stunden, nicht nur 5 Stunden, vielleicht 10 Stunden und mehr. Denn die Tage dort sind sehr lange. Worüber sprach er mit ihnen? Er sprach über das Reich Gottes. Reich Gottes bedeutet, dass Gott die Herrschaft antritt in den Herzen von Menschen. Darüber sprach er mit ihnen, wie ist das, hat Gott die Herrschaft in deinem Leben, in deinem Herzen? Kann er dir schon Frieden schenken von innen? Erkennst du Gott? Hast du ihn lieb? Bist du von innen her heil geworden? Bist du bereit, Jesus als König dieses Gottesreiches aufzunehmen und kennenzulernen? Über solche Dinge sprach er mit ihnen und die Leute hörten ihm gerne zu. Zwischendrin hat er ab und zu mal einen geheilt. Da kam vielleicht ein Mann, der dann voller Freude Gott lobte, weil er gesund wurde. Er wusste, ich kann jetzt meine Ehe wieder ganz anders weiterführen als vorher. Im Moment hatte meine Frau ja gar nichts von mir, aber jetzt bin ich wieder ein richtiger Ehemann für sie. Oder da wurde ein Kind geheilt und die Eltern waren froh und sagten, jetzt müssen wir uns nicht ein Leben lang um dieses Kind sorgen. Das wird später mal für sich selbst sorgen können. Oder einer wurde gesund und er sagte, jetzt ist endlich meine Arbeitslosigkeit beendet. Ich kann jetzt wieder meine Familie selbst ernähren, ich kann selber zupacken. Und so geschah zwischendrin immer wieder etwas Schönes, worüber die Leute Gott gelobt haben. Und bei all dem haben sie die Zeit vergessen, völlig aus den Augen verloren. Sie waren so fasziniert von Jesus. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon mal so ging, dass Sie irgendwo merkten, hier ist von Jesus die Rede und da würde ich gerne noch viel länger zuhören, nicht nur 20 Minuten, viel länger. Oder wenn jemand die Bibel entdeckt und plötzlich hat er sich festgelesen und siehe da, hat nicht nur eine Viertelstunde gelesen, er ist nach 2 Stunden immer noch am Lesen und möchte am liebsten noch weiter lesen, wenn er nicht noch was zu tun hätte. So kann es sein, dass Leute fasziniert sind von diesem Wort Gottes und die Liebe Gottes darin aufsaugen. Hier heißt es, Jesus heilte Menschen. Da steht dieses griechische Wort Therapeuen, im deutschen Fremdwort ja bekannt als Therapie. Ich denke, dass Jesus auch heute noch eine Therapie hat für Menschen, sicher auch für jeden von uns. Als eine Therapie für Menschen, die sich selber nicht annehmen können. Ich weiß nicht, ob Sie so Leute kennen, wenn Sie schon ein Foto von sich sehen, sagen Sie, komm schnell weiter, nicht anschauen. Die können noch nicht mal ihr eigenes Bild sehen. Und da macht Jesus eine Therapie der Selbstannahme für sie, sagt, schau mal, du bist geliebt und ob du dich jetzt sehen willst oder nicht, du bist so. Und so wie du bist, habe ich dich lieb. Oder für andere eine Therapie für Überlastete. Es gibt ja Leute, die immer überlastet sind. Und wenn die Stelle wechseln und wo Neues hinkommt, spätestens wenn sie kommen, dann rotiert an der Stelle alles, wenn auch vorher gar nichts los war. Ist die Frage, woher kommt das? Ich denke, manchmal kann es daher kommen, dass Leute den Wert ihres Lebens, sei es bewusst oder unbewusst, in ihrer Arbeit sehen. Und dass sie sehr viel wert sein wollen, sie so unwahrscheinlich viel arbeiten. Es gibt sicher auch noch andere Erklärungen, aber das könnte eine Erklärung sein. Aber der Wert unseres Lebens besteht nicht in der Arbeit, sondern in dem Geliebtwerden. Oder er macht eine Therapie für Perfektionisten. Kennen Sie sicher auch so Leute, die so immer 120% sein wollen und deshalb ständig enttäuscht sind von sich und anderen, weil sie das ja eigentlich nie schaffen. Sie überfordern sich grundsätzlich. Perfekt ist keiner. Wenn wir perfekt wären, hätte Jesus nicht für uns sterben brauchen. Er ist für uns gestorben, weil wir Gnade brauchen, Hilfe, Reparatur, Vergebung. Und solchen Menschen möchte er helfen, von ihrem Perfektionismus loszukommen. Einfach auch zu sehen, ich gebe mein Gutes, aber ich darf auch Fehler machen und Schwächen zeigen und der Herr liebt mich trotzdem und führt mich weiter. Für einen anderen macht er eine Ehetherapie, dass überhaupt Ehepartner wieder miteinander sprechen und leben lernen, dass ihre Herzen sich einander wieder zuwenden und treu werden. Für einen anderen macht er eine Therapie in der Zeiteinteilung oder Umgang mit Geld, dass man nicht unnötige Schulden vorzeitig macht und ähnliches. Oder überlegt, wie kann man die abtragen. Und so gibt es Therapien für viele Leiden, auch für körperliche Leiden. Es finde ich schön, dass Jesus durch Gebet, aber auch durch Veränderung des Lebens, auch körperliche Schwächen wegnehmen kann. Wobei das sicher nicht gesagt ist, dass das immer geschieht, denn im Alter wird sich manches einstellen, was man vielleicht nicht mehr los wird. Aber Jesus heilt Körper, Seele und Geist. Ja, und zu der körperlichen Seite hier gehört auch das Essen. Die Jünger von Jesus sagten, lieber Herr Jesus, du hast die Leute fasziniert, aber jetzt hast du offensichtlich vergessen, dass die auch was essen müssen. Es ist ja schon fast Nacht und die haben noch immer nichts. Schick sie doch bitte weg, damit sie noch rechtzeitig etwas kaufen können. Manchmal denken wir ja so, Gott übersieht etwas und wir müssen ihn erst darauf aufmerksam machen, dass er etwas übersehen hat. Jesus entlässt seine Jünger aber nicht aus der Verantwortung. Er sagt nicht, eure Idee war gut, sondern er sagt, was habt ihr denn? Und sie sagen, oh, wir haben 5 Brote und 2 Fische. An der anderen Bibelstelle steht, dass sie die gar nicht selber hatten, sondern dass ein kleiner Junge da war, der die besaß und sie hatten sie von ihm scheinbar bekommen. 5 Brote und 2 Fische, das reicht damals vielleicht für 2,5 Leute. Ja, so Brote, das sind so Fladenbrote, wo ein Mann allein 2 oder 3 davon isst. Und Fische, das sind oft so kleine Fische, die sind so Zubehör fast. Also es hätte noch nicht mal für die 12 Jünger gereicht, diese 5 Brote und 2 Fische. Selbst sie hätten hungern müssen. Und dann führt Jesus seine Mitarbeiter an einen Punkt, an den er seine Mitarbeiter immer wieder führt. Ja, wie soll man das sagen? Er überfordert sie. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, und sie haben ja nur dieses bisschen dabei. Und das ist ein Punkt, an den Christen immer wieder geführt werden, dass sie feststellen, Jesus fordert etwas von uns, er erwartet etwas, was ich eigentlich nicht kann. Ich habe nicht die Kraft dazu, das zu tun, was er möchte. Das ist ein Punkt, den jeder Christ immer wieder erlebt, den hat man nicht irgendwann mal abgehakt und hinter sich, der ist immer wieder neu vor uns. Aber immer nur vor der Aufgabenstellung haben wir das Gefühl, Und dann müssen wir beten und sagen, Herr Jesus, du willst das, aber eigentlich siehst du, ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das laufen soll. Wenn wir dann zurückblicken später, stellen wir immer fest, dass es funktioniert hat, dass Jesus uns die Kraft gegeben hat, dass er uns die Geduld gegeben hat, die wir brauchen, sogar das Geschick, neue Ideen oder Unterstützung von irgendjemand. Es hat doch geklappt. Er führt also Mitarbeiter immer wieder an diesen Punkt, wo sie feststellen, ich kann es nicht, aber Jesus hilft mir, es doch zu tun. Und dann sagt er seinen Freund, lasst sie sich doch lagern in Gruppen zu je 50 etwa. Das Wichtige, in einer Menge von 5000 Menschen kennt man sich nicht. Aber in einer Gruppe von 50 kann man sich kennenlernen. Er möchte also, dass in einer großen Menge von Gläubigen kleinere Gruppen sich bilden, in denen man sich kennt, zusammenlagert, isst. Und es hat damals ja nicht 20 Minuten gedauert, sondern meistens waren die sehr viel länger zusammen. Das finde ich ein gutes Modell auch für eine Gemeinde, dass in einer großen Zahl von Gläubigen sich Gruppen bilden, wo man sich untereinander kennt und spricht und auch weiß, der betet mal für mich, wenn ich ihm das sage, wofür, sodass man nicht in einer großen Zahl irgendwo anonym bleibt, sondern weiß, ich kenne einige aus dieser großen Zahl und habe mit ihnen ein gutes Verhältnis. Es wäre auch mein Wunsch für diese Gemeinde, dass jeder irgendwo in so einer Gruppe von Gläubigen Zugang findet und sich wohlfühlen lernt, egal was das ist, ob das ein Gesprächskreis ist oder ein Chor oder ein Jugendkreis oder was auch immer, um ein Stück Gemeinschaft zu haben. Ja, dann kommen diese 5 Brote und 2 Fische. Da steckt ja die biblische Zahlensymbolik dahinter. Die Zahl 5 ist die Zahl der Gnade. Jesus hatte 5 Wunden, als er am Kreuz hing. 2 an den Händen, 2 an den Füßen, 1 an der Seite. Der David hatte 5 Kieselsteine, als er diesen riesen Goliath umlegte. Und so taucht die Zahl 5 immer wieder in der Bibel auf. Das ist die Zahl der Gnade. Das heißt, dass ein Großer sich herunterbeugt zu einem Geringen und ihn befähigt, ihm hilft. Und die Zahl 2 ist die Zahl der Erkenntnis. Adam erkannte sein Weib, das heißt, ich brauche ein Gegenüber, um Erkenntnis zu haben. Und was sollte man bei diesem Wunder erkennen hier? Man sollte erkennen, dass Gott gnädig ist und eigentlich, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Nicht nur, dass die Leute satt werden, sondern dass auch ein anderer Hunger gestillt wird, ein seelischer, geistlicher Hunger in ihrem Leben gestillt wird durch Jesus. Das war eigentlich der Sinn dieses Wunders. Nicht nur, dass die Leute Gott loben über einen tollen Wunder, was sie da mitbekamen. Jesus setzt dann seine Jünger ein, aber vorher betet er. Er betet, dankt Gott für das Essen, schaut zum Himmel, lobt Gott und dann verteilt er das. Ich weiß nicht, wie wir essen, ob wir vor dem Essen auch beten, die Einzelnen, ob sie Gott loben, ob sie ihm danken für das, was sie bekommen, oder es einfach nur so in sich hineinholen. Jesus hat gedankt seinem Vater und durch Danken hat er das Ganze vermehrt. Dank und Lob vermehrt den Segen. Dank und Lob vermehrt den Segen und macht oft aus wenigen sehr viel mehr. Er setzt dann seine Jünger als Mitarbeiter ein, sagt, gut, verteilt das unter diese gelagerten Leute. Und das ist die Rolle von Christen auch heute. Ich kann nur das weitergeben, was Jesus mir gibt für andere. Sei es als Gebetsermutigung, im Gespräch, in der aktiven Hilfe, wie auch immer. Sie verteilen das. Ich hatte vorhin den Psalm 23 gelesen. Da hieß es, du bereitest vor mir einen Tisch. Du bereitest vor mir einen Tisch. Das heißt, du bewirtest mich. Und das finde ich großartig, dass Jesus uns bewirtet und versorgt. Auch in alltäglichen Kleinigkeiten. Jesus ist auch für alltägliche Kleinigkeiten da. In diesem Fall für Essen. In einem anderen Fall vielleicht, dass jemand um eine Wohnung betet. Oder einer um ein günstiges Angebot für einen Gebrauchtwagen, den er sucht. Oder einer für ein gutes Urlaubsquartier. Oder einer, der irgendeine Maschine reparieren muss, dass Gott ihm hilft, überhaupt die Fehlerquelle in dieser Maschine zu entdecken. Manche Leute sind entsetzt, wenn man sagt, dass man so beten kann, sagen, damit hat auch Gott nichts zu tun, vor einer Maschine zu sitzen und zu beten, wo sitzt denn jetzt der Fehler? Ich denke, für manche ist Gott zu weit weg, zu ferne. Man kann mit einem Gott leben, der in Jesus Mensch wurde. Und Jesus war Zimmermann, ein Mann, der Maß nimmt, denn er konnte ja nicht aufs Geratewohl arbeiten. Der hat Maß genommen und das, was er machte, passte dann genau dort hinein, wofür es bestimmt war. Und so nimmt Jesus auch in unserem Leben Maß und das, was er uns verleiht, passt haarscharf dort hinein, wo es dafür bestimmt ist. Ob das jetzt in der Frage einer Wohnung ist oder in anderen genannten Dingen oder in der Zeiteinteilung. Jesus hilft auch bei ganz alltäglichen Dingen, weil es nicht ein ferner Gott ist, sondern ein Gott, der im Größten und im Kleinsten derselbe ist. Deshalb dürfen wir Jesus auch mit solchen Dingen kommen und ihn darum bitten, sie mit uns zusammen zu klären. Die Leute sollen also eigentlich erkennen, dass Jesus den Lebenshunger stillt als Brot des Lebens. Und es gilt auch für jeden von uns. In unserer Zeit hat jeder Hunger nach Liebe, nach Freude, nach Angenommensein, nach Trost, nach Anerkennung, nach Geborgenheit. Danach ist jeder hungrig von uns und Jesus schenkt diese Liebe, er schenkt diesen inneren Frieden, er schenkt Trost, er gibt Geborgenheit, er gibt Halt, er schenkt Anerkennung und Achtung. Das finde ich wichtig, denn wenn ich dieses Lebensbrot nicht entdecke, werde ich meinen Lebenshunger schnell stillen mit Arbeit, mit Erfolgsdenken, mit frühzeitiger oder zu vielseitiger Sexualität, mit esoterischen Erfahrungen, so diese neue Masche von New Age, beglückende Jenseitserfahrungen, Rebirthing, was weiß ich, Therapie und alle solche komischen Dinge. Damit werden dann Menschen versuchen, ihren Lebenshunger zu stillen, wenn sie dieses Brot des Lebens nicht entdecken, nämlich Jesus. Von Brot habe ich nur etwas, wenn ich es esse, wenn ich weiß, die Firma so und so hat 42 Brotsorten, nützt mir das gar nichts, es sei denn, dass mir eine gut gefällt und ich sage, die kaufe ich mir und esse sie auch. Ich habe von Jesus nur etwas, wenn er in meinem Herzen Raum findet, sonst weiß ich nur, dass er da ist. Jesus ist immer gut für Überraschungen, er ist bereit, jeden Mangel zu beheben. Der Herr ist mein Hirte, hieß es, mir wird nichts mangeln. Das heißt, er weiß, was fehlt und tritt dafür ein. Wenn ich versuche, das Ganze zusammenzufassen, dann ging es los mit der Frage, ob der Einzelne es schon erlebt hat, wohlverdiente Ruhe, die dann plötzlich gestört wurde durch irgendetwas. Jesus ließ sich stören, weil er die Menschen lieb hatte und er hat ihnen von dem Reich Gottes erzählt, diesem inneren Frieden, dieser inneren Erkenntnis Gottes. Er hat Menschen geheilt, er hat eine Therapie auch heute noch für jeden von uns, wenn er das braucht, um ihn nach Körper, Seele und Geist zu heilen, ganz zu machen. Er hat seine Jünger überfordert, als er sie bat, gebt ihr ihnen doch was zu essen, wenn ihr schon daran gedacht habt. Sein Punkt, an den Christen immer wieder kommen, dass sie sich überfordert fühlen, aber letztlich dann spüren, Gott gibt mir das, was ich brauche und ich bin doch nicht überfordert. Er denkt auch an die alltäglichen Notwendigkeiten und hilft uns dabei. Er schenkt Überfluss, es blieben ja 12 Körbe übrig. Er nimmt genau Maß. Jesus nimmt genau Maß und das, was er macht, passt haarscharf dorthin, wohin es gehört. Jesus ist immer gut für Überraschungen im Leben, weil er uns lieb hat und manchmal auf ganz andere Weise hilft, als wir das dachten. Er kann das Wenige, was wir haben, vermehren durch Lob und Dank. Ich weiß nicht, was der Einzelne aus dieser Geschichte mitnehmen wird. Es wird ganz verschieden sein. Vielleicht aber auch diesen Gedanken, dass Jesus das Wenige vermehrt durch Lob und Dank, weil er dieses Brot des Lebens ist, auch für mich und meinen Lebenshunger stillt. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du damals Menschen glücklich gemacht hast, als sie dein Wort hörten, als sie von dir geheilt wurden und dann noch dieses großartige Wunder miterleben durften, dass du durch Loben und Danken aus wenigen viel gemacht hast für viele. Danke, dass du auch kleine Gruppen in deiner Gemeinde segnest und liebst. Danke, dass du dieses Brot des Lebens bist, das unseren Lebenshunger stillt. Darüber loben wir dich. Amen.